Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die deutschsprachigen Theater schauen nach vorn auf eine neue Spielzeit im Schatten der Corona-Krise. Aber auch personell stehen Veränderungen an, mit denen sich die Bühnen zukunftsfähig machen. Das Theater Münster zum Beispiel hat eine neue Intendantin ernannt, die 2022 ihre Arbeit aufnehmen wird und sich nun bereits darauf vorbereitet. Über diese Herausforderung sprechen wir gleich mit Katharina Kostholmein und schauen nach England, wo das Theater ganz besonders stark mit der Pandemie zu kämpfen hat. Es lässt sich nicht mehr übersehen. Die Theater werden weiblicher. Diese Woche wurde zum Beispiel bekannt, dass Simone Sterr die neue Intendantin fürs Stadttheater Gießen wird ab 2022. Dann gibt es auch eine neue Leitung im Theater Münster. Katharina Kostholmein löst dort Ulrich Peters ab und wird Generalintendantin. 15 Jahre lang war die studierte Pianistin und promovierte Musikwissenschaftlerin Operndirektorin am Theater in Lübeck. Nun ist ihre neue Position vom Rat der Stadt Münster bestätigt worden. Ich konnte vor unserer Sendung mit Katharina Kostholmein sprechen und habe sie erst einmal gefragt, wie sie es geschafft hat, sich gegen 55 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchzusetzen.
Also diese Entscheidung, über die ich mich natürlich sehr freue, was die wirklich motiviert hat, müsste das Gremium Ihnen nochmal selber sagen. Aber ich habe die Botschaft bekommen, dass es eine Mischung aus dem Inhaltlichen und der Art und Weise, wie dieser Inhalt vermittelt worden ist, gewesen ist. Wir haben uns, ich mit meinem Team, haben uns einfach intensiv mit der Stadt Münster auseinandergesetzt, die ja ein wunderbarer Ort ist, um Theater zu machen. Stadttheater, also Theater für eine Stadt, mit einer Stadt. Es fängt schon beim Theatergebäude an, das mit seiner aus dem Jahr 1956 stammenden, damals ja erstmals zeitgenössischen Theaterarchitektur diesen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt hat. Es ist eine Einladung für Theatermenschen, diesen Ort zu bespielen, diese Räumlichkeiten zu bespielen, die Einladung anzunehmen sozusagen, die Verbindung zu der Stadt, nach der wir Theaterleute ja alle uns, glaube ich, sehnen, wirklich auch Realität werden zu lassen. Das war ein starker Aspekt. Münster bietet natürlich als Stadt auch geschichtlich einen wunderbaren Ort. Also wir alle haben vom Westfälischen Frieden viel gehört und gelernt, schon seit Schulzeiten. Und das ist nicht irgendein Lokalkolorit, was eine begrenzte, nette Bedeutung hat, sondern das ist tatsächlich ein geschichtlicher Hintergrund, von dem wir heute, glaube ich, mehr denn je lernen können. Der erste Frieden, der auf Verhandlungswegen zustande gekommen ist. Also in Münster hat man schon mal gesehen, dass es sich lohnt, darüber zu reden, wie man Probleme, verschiedene Interessenlagen, sehr unterschiedliche Ausgangspunkte so gesprächsweise vermitteln kann, dass man dann zumindest eine Art lebbaren Frieden, ein Geflecht von unterschiedlichen Playern herstellen kann. Das sind alles jetzt mal angerissen Punkte, die ich da vorgebracht habe und aus denen ich gerne ein sehr bewegtes, vitales, auch zukunftsorientiertes Theaterleben dort entfalten würde. Und ich glaube, das war sicherlich ein Punkt, der auch das Gremium mitgerissen hat.
Sie sagen, es müssen viele Player unter einen Hut gebracht werden, damit ein Frieden herrscht, auch ein gesellschaftlicher Frieden. Das Theater ist ja ein Ort, an dem so etwas gerade im Augenblick auch stark verhandelt wird. Und die Ansprüche sind inzwischen auch sehr hoch. Man hat den Eindruck, gerade wenn es auch um weibliche Kandidatinnen für diese Leitungspositionen geht, haben Sie da das Gefühl, dass von Ihnen besonders viel erwartet wird? Vielleicht auch ein besonderer Blick auf eben weibliche und diversere Perspektiven?
Ich glaube, das wird von allen erwartet. Und ich kenne viele Männer und Frauen im Theaterwesen, die sich genau mit diesen Fragen gerade sehr beschäftigen, dass rein zahlenmäßig die Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind und dass sich deswegen immer dann, wenn eine Frau so einen Posten bekommt, die Diskussion darum nochmal herumrangt. Das sehe ich auch so, das registriere ich. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass man bei jedem Mann, der berufen wird, genau diese Fragen auch stellt. Aber ich glaube, das ist auch im Kommen. Denn das geht alle an. Und es wird auch vielen Männern gar nicht gerecht, wenn man annimmt, dass nur die Frauen diese Themen verhandeln können. Auch in meinem Team wird ein Mann sein, der da mindestens so eloquent und inhaltsstark sich mit beschäftigen kann. Möglicherweise gibt es andere Erwartungen oder andere, ja, Sensibilitäten, die man Frauen eher entgegenbringt und dann besonders beäugt, ob sie da auch allen Dingen gewachsen sind. Ich glaube, das ist teilweise immer noch vorhanden. Aber daran arbeiten wir ja.
Ja, das stimmt. Aber es gibt schon sehr laute und klare und deutliche Positionen auch, die sagen, diese Männerintendanzen müssen jetzt auch mal so langsam zu einem Ende kommen, weil sich da auch wirklich sexistische Strukturen verfestigt haben. Sie haben viel mit der Welt des Musiktheaters ja auch zu tun. Und da geben die Männer doch besonders verstärkt noch den Ton an. Wie haben Sie denn bisher damit gearbeitet? Und war das so ein Thema, auch jetzt in Lübeck, wo Sie bis vor kurzem eben tätig waren, dass man da auch bewusst Schritte eingeschlagen hat, um dagegen etwas zu tun?
Also im täglichen Alltagsleben sicherlich. Also natürlich habe ich mich immer darum bemüht, an der Diversität unserer Teams zu arbeiten. Da ist natürlich die Männer-Frauen-Frage eine wichtige, es ist nicht die einzige, es ist eine wichtige, die tatsächlich unser ganzes Leben durchzieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer nur sehr schrittweise vorankommt, Erfolge hat, dann auch mal wieder sich zurückgeworfen fühlt. Also es ist ein Thema. Es stand jetzt tatsächlich in Lübeck für mich nicht als Überschrift über allem, sondern ich habe versucht, für Lübeck mit Lübeck ein gutes Musiktheater, ein mutiges Musiktheater zu machen. Da gehörten Frauen zu, da gehörten Männer zu. Ich hätte mir oft gewünscht, es wären noch mehr Frauen beteiligt gewesen. Ich habe mich darum bemüht. Es ist im Einzelfall tatsächlich so, dass man auch mit Empfindlichkeiten, mit Ressentiments an allen möglichen Stellen immer wieder konfrontiert wird, die die Arbeit allen Beteiligten schwer machen und die die Schritte dann auch zu sehr kleinen Schritten manchmal werden lassen. Das ist meine Erfahrung.
Aber kleine Schritte, die dann hoffentlich trotzdem zu einer größeren Veränderung führen können.
Das ist natürlich immer die Hoffnung, die Veränderung auf dem Gebiet der Geschlechterverteilung in den Theaterleitungspositionen. Und insbesondere ist es völlig richtig, im Musiktheater, wo ja auch die Dirigentenbastion eine große ist. Ich kenne wunderbare männliche Dirigenten, die sehr sensibel das alles im Blick haben. Trotzdem sind viel zu wenig Frauen, das müssen mehr werden und das wird was verändern. Aber da müssen die Orchester vor allem mitziehen, das müssen die Kollektive überhaupt mitziehen. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Knackpunkt. Es gibt einfach immer noch ganz klare Rollenvorbilder, wie funktioniert Leitung, was erwarten wir von einer Autoritätsperson, wie hat die aufzutreten. Ich habe oft genug erlebt, dass derselbe Satz wortwörtlich aus dem Mund eines Mannes wunderbar ankommt, aus dem Mund einer Frau schon wieder stärker in Frage gestellt wird, weil das sind Urerfahrungen, die haben wir alle, erkenne ich auch an mir selber mitunter, dass einfach eine tiefere Stimme schon größere Autorität suggeriert. Das kann der größte Quatsch sein, habe ich auch schon erlebt, der dann da geäußert wird, aber es klingt erstmal gut. Da hat, glaube ich, die Menschheit im Ganzen noch viel zu lernen, weil das einfach so tief sitzt und so lange so praktiziert worden ist.
Noch sind es ja 2 Jahre bis zu Ihrem eigentlichen Amtsantritt, also bis es wirklich losgeht mit der Spielzeit. Die Planungen beginnen aber natürlich bereits schon. Und wie plant man denn in dieser Corona-Zeit, wenn man gar nicht weiß, in welcher Größenordnung Theater gemacht werden kann? Hoffen Sie, dass bis 2022 alles wieder so ist wie vor der Krise? Oder gibt es da jetzt schon Strategien im Kopf, dass man sagt, wir müssen uns da irgendwie pandemiekompatibel einrichten für auch für 2022?
Ich glaube generell, dass nach Corona, wie man so schön sagt, es nicht einfach an irgendeiner Stelle unseres Lebens wieder genauso sein wird wie vorher. Und an manchen Stellen können wir auch lernen daraus. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, naja, wunderbar, ist doch eine tolle Chance. Es ist vor allem eine schreckliche Krankheit und was viele Menschen dadurch leiden, ist so schlimm, dass man das jetzt nicht irgendwie als Katalysator einer wunderbaren Kreativtätigkeit verkaufen sollte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man bestimmte Dinge lernt. Der Digitalisierungsschub in den Theatern, der jetzt zumindest mal ein bisschen anfängt, ist zum Beispiel, glaube ich, eine positive Begleiterscheinung. Da wird hoffentlich sich einiges von halten. Das tut dann auch dem Klima gut, wenn nicht mehr alle für jeden kleinen Pups durch die Republik fahren müssen, um überhaupt mal miteinander zu reden. Das ist schon mal etwas. Ich glaube, man wird neu nachdenken über die lokale Verortung von Künstlern, um arbeitsfähig zu bleiben. Also die gesamte Teilung in feste Mitglieder und Gäste wird man auch aus ökonomischen Gründen, das haben wir ja alle gemerkt, dass da Schieflagen noch jetzt nicht behoben sind, überdenken müssen. Das darf natürlich die Theater nicht aus der Bahn werfen. Man muss das leisten können, was man da verspricht. Das ist eine große Aufgabe. Es gibt aber auch die Bereitschaft, glaube ich, auf Seiten der Künstler, die jetzt die große Freiheit kennen, sich vielleicht auch stärker binden zu wollen an Häuser, sodass man einfach festere Zusammenhalte findet, die auch so eine längerfristige, nachhaltige Arbeit ermöglichen. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu einer Entwicklung, die ich sowieso in unserer Theaterlandschaft schon seit einigen Jahren sehe, ist jetzt noch einmal mit mehr Nachdruck sozusagen unterstrichen durch diese Krise. Konkret glaube ich, man muss Pläne machen, Annahmen zugrunde legen, wie es wohl sein wird, aber einfach modular, einfach sage ich so, modular Varianten mitdenken, sodass es trotzdem funktionieren kann. Wir haben jetzt gerade in Lübeck noch, wo ich ja jetzt herkam, zum Ende der Spielzeit das im kleinen Rahmen mal versucht mit einer Premiere, die wir tatsächlich mit einem Team von Regisseuren noch hergestellt haben, innerhalb von 6 Wochen von null bis zur tatsächlich live gespielten Premiere mit einem ganz kleinen Publikum, wo wir ausprobiert haben, wie das ist, wenn man beim Beginn eigentlich noch gar nicht genau weiß, was das Ergebnis sein kann und sich jeweils nachjustierend dann annähert an die wirkliche Gestalt, aber sich immer vor Augen hält, es kann sein, dass wir nochmal streichen, nochmal ändern müssen, sich diese Offenheit, die wir im Theater ja auch immer behaupten zu haben, wirklich selbst aufzuerlegen und damit umzugehen, das wird sicherlich weiter eine Aufgabe sein. Das ist aber auch eine Übung, es ist auch ein Training, es ist etwas, was wir eigentlich von uns sowieso immer erwarten. Wir sind ja keine Fließbandfabrik für fertige Theaterproduktionen, sondern wir sind ja auch Werkstätten, in denen man etwas erarbeitet und auch den eigenen Arbeitsprozess jeweils dabei reflektiert. Und alles, was Offenheit und auch Umgang mit Grenzen, mit Einschränkungen, mit Reduktionen betrifft, das passt ja zu unserer Arbeit. Es bedarf aber großer Energie und Motivation, man darf nicht locker lassen.
Sagt Katharina Kostolmein. 2022 übernimmt sie die Position der Generalintendantin des Theaters Münster. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. In Deutschland wird wieder gespielt und die meisten Theater erhalten auch staatliche Hilfe, damit sie bei geringer Zuschauerzahl trotzdem überlebensfähig bleiben. Ob das genügen wird, ist noch unklar. In anderen Ländern aber sieht die Situation noch dramatischer aus. In Großbritannien etwa, wo Theater meist privat finanziert werden, herrscht derzeit Grabesstimmung. Unser Korrespondent Burkhard Birke hat sich vor Ort umgehört und Stimmen von der Insel eingefangen.
I can't imagine Britain without
Großbritannien kann ich mir nicht ohne sein künstlerisches Erbe vorstellen. Wenn jetzt das Licht in den Theatern ausgeht, sie komplett schließen müssen, dann weiß ich nicht, wann sie jemals wieder öffnen. Wir brauchen eine große Finanzspritze. Der Appell stammt von keiner geringeren als von Dame Judi Dench. Die aus zahlreichen James-Bond-Filmen und Shakespeare-Inszenierungen weltbekannte 85-jährige Schauspielerin läutet die Alarmglocken und sie ist wahrhaftig nicht allein.
We are on the brink of losing something incredibly precious and unique.
Ein Kollektiv von Schauspielern, Regisseuren und Bühnenarbeitern aus Plymouth wandte sich in einer gut 4-minütigen Videobotschaft an die Regierung.
So many people who work so hard, so many beautifully talented people are going to lose their jobs.
So viele unglaublich talentierte Leute, die unglaublich hart arbeiten, werden ihre Jobs verlieren. Die Botschaft ist unmissverständlich. Viele in der Branche arbeiten als Selbstständige, fallen durchs Raster. Das 160 Millionen Pfund Nothilfepaket an Krediten, Zuschüssen und Kurzarbeitergeld des Arts Council of England für den gesamten kreativen Sektor war eher ein Tropfen auf den heißen Stein und nur für einen Bruchteil der Häuser bestimmt. Theater und Musicals sind jedoch Kern britischer Kultur, Exportschlager und Magnet für Touristen. Allein in London existieren an die 100 große berühmte Theater. Julian Bird ist Chef der Society of London Theatre.
Ticket revenues each year somewhere between 1.3 and 1.5 billion pounds.
Die jährlichen Ticketerlöse liegen zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Pfund. Mehrere hundert Millionen Mehrwertsteuer fallen an. Und rund 300.000 Menschen arbeiten in dem Sektor, in dem wir Weltspitze sind. Das gehört zu unserer Geschichte. Wir sind Nettoexporteure. Das alles aufzubauen hat Jahrzehnte gedauert. Wir sind eine Wachstumsbranche, die in den letzten 10 Jahren stets zugelegt hat und jetzt in akuter Gefahr ist. Seit 16. März sind Großbritanniens, nach Angaben des Theatre Trusts, 1300 Theater geschlossen. Ein Ende des Lockdowns, wie er für Pubs, Restaurants und weite Teile des öffentlichen Lebens in England, Stichtag heute, eingeleitet wird, ist für Theater nicht in Sicht. Vorstellungen vor Publikum bleiben tabu. Dennoch bekräftigte Premierminister Boris Johnson in der Fragestunde des Parlaments diese Woche: Die Show muss weitergehen. Ich bin mir der Bedeutung der Theaterindustrie im Londoner Westend, der gesamten Kunstbranche bewusst. Nicht nur als Anziehungspunkt für unser Land, sondern auch aufgrund der Einnahmen. Wir wollen, dass das Leben für Theater und Besucher so schnell wie wir können wieder normal wird. Aber wir müssen diese Krankheit besiegen und daran arbeitet diese Regierung. Konkrete Geldzusagen machte die Regierung jedoch nicht. Kulturminister Oliver Dowden hat vor einigen Wochen immerhin eine Taskforce eingesetzt und einen 5-Stufen-Plan für die schrittweise Öffnung präsentiert. In einem ersten Schritt würde mit Proben begonnen, gefolgt von Videoaufnahmen von Stücken, Außenveranstaltungen und Öffnung der Säle in 2 Stufen. Kernproblem ist die Distanzwahrung. Kulturminister Oliver Dowden: Wenn wir auf 1 Meter Distanz runtergehen könnten, dann würde das Kinos begünstigen, da die auch mit weniger Publikum funktionieren können. Für Theater wäre das eine riesige Herausforderung. Theater brauchen das Publikum für die Atmosphäre und eine große Besucherzahl, um Gewinn zu machen. Die Zeit drängt. Noch können viele Theater von ihren Reserven leben. Ende des Jahres jedoch könnte 70% der Theater das Geld ausgehen. Das Nuffield-Theater in Southampton und Leicester Haymarket sind bereits pleite. Weitere namhafte Häuser könnten folgen. Das National Theatre in London verliert jeden Monat 5 Millionen Pfund. Beim Globe Theatre in London sind 95% der Einkünfte weggebrochen. Land auf, Land ab beliefen sich die Verluste, nach Schätzungen vom Chef der London Theatre Society, Julian Bird, allein bis Ende Mai auf 330 Millionen Pfund.
Burkhard Birke über die Theaterkrise in Großbritannien, wie die Bühnen in den USA mit den Schwierigkeiten der Pandemie umgehen, hören Sie morgen Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute eine bayerische Volksschauspielerin für uns, die es bis nach Hollywood geschafft hat. Marianne Segebrecht erinnert sich für uns an einen ganz besonderen gesungenen Bühnenmoment.
Meine geniale Stelle. Ich habe eins, das kommt immer wieder. Das ist die Zauberflöte von Mozart. Und da kommt eine Stelle, wo der Mann singt. Für die Frau und überhaupt, das nehme ich für die Menschen. Und das ist für mich eigentlich das Urprinzip, dass sich dann jeder Mensch in seiner Einmaligkeit, das Antlitz eines jeden Menschen, es kommt dann immer dieses Bild aus der Zauberflöte. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Da geht bei mir wirklich das Herz auf und die Seele auf. Und das ist das Urprinzip, dass ein jeder Mensch in seiner Einmaligkeit so schön ist, auf seine Art.
Marianne Segebrecht über Mozarts Zauberflöte. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Wenn Sie die Beiträge unseres Theatermagazins noch einmal nachhören möchten, können Sie das wie immer jederzeit tun unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.